Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Herzlich willkommen bei der ersten Folge nach der Sommerpause. Wir sind wieder da. Diesmal mit Gina und Helena. Schön, dass ihr dabei seid.
Hi.
Nein.
Ich stelle euch auch direkt mal vor. Kennengelernt haben wir uns ja auf Social Media. Gina kennt ihr durch ihren unglaublich lustigen Alltagscontent, in dem sie uns nicht nur mit durch ihr Leben nimmt, sondern auch wichtige gesellschaftliche Fragen mit einer Klarheit und gleichzeitigen Leichtigkeit einordnet, die ich sehr bewundere. Neben Social Media hat Gina auch gerade ihr duales Studium in sozialer Arbeit mit Bestnoten abgeschlossen. Schön, dass du dabei bist.
Danke.
Und Helena macht feministische Aufklärungsarbeit mit einem starken Fokus auf Intersektionalität und bringt auch viel Wissen aus ihrem Ehrenamt im Bereich Asylrecht mit. Zusätzlich promoviert Helena in Politikwissenschaft. Ihre Bücher sind extrem gut recherchiert und ich lerne bei Helena immer wahnsinnig viel. Ich habe euch beide Accounts auch in den Shownotes verlinkt und ihr solltet unbedingt überall folgen. Und wir reden heute über das Thema feministische Freundschaften. Das hat uns zusammengebracht und zwar als Gruppenchat, um ein gemeinsames Video oder eine gemeinsame Videostrecke zu machen. Gina, du hast uns ja alle zusammengebracht. Ich kenne auch mittlerweile über den Großteil meines Freundeskreises über dich. Du bist so eine Connectorin. Du bringst immer alle zusammen und auch uns darum dachte, vielleicht möchtest du einmal kurz starten und uns erzählen, wie ist der Gruppenchat zustande gekommen?
Welche Person ich zuerst angeschrieben habe? Ich glaube, ich habe mit Helena zuerst geschrieben gehabt, weil ich habe ein Video von Helena gesehen und war so, okay, die ist krass. Auf jeden Fall kann ich mit ihr bestimmt über weißen Feminismus reden. Und dann hatten wir geschrieben und dann hatte ich irgendwie parallel kurz darauf auch mit Alina geschrieben, weil ich dann gesagt habe, ich bin in Berlin. Und dann haben wir ja so ausgemacht, dass wir uns treffen zum Essen gehen. Und dann haben wir uns auch gut verstanden. Und daraufhin habe ich dir, glaube ich, dann auch gesagt, dass ich mit Helena ein Video mache zum weißen Feminismus. Und ob du auch Bock hättest, dann habe ich Helena Bescheid gesagt. Und dann haben wir einen Zoom ausgemacht und der Rest ist Geschichte, Leute. Aber wir haben das Video gemacht. Wir haben das Video gemacht und 3 Teile haben wir gemacht und es ist auch echt gut angekommen. Seht ihr auch noch auf meinem Profil in meinem Highlight-Ordner.
Ach, sehr gut. Ja, das hat echt richtig Spaß gemacht. Auch so ein richtig guter Start für so eine Freundschaft. Ich finde, das war das perfekte Thema, um schon mal abzugleichen. Man hat dieselben Interessen, man hat die gleichen Werte.
Mhm. Aber auch voll verrückt, dass wir diese Videos, also ihr hattet euch ja schon gesehen in Berlin, aber ich hatte euch beide noch nie getroffen. Und dass wir erst diese Videos gemacht haben, dann immer geschrieben und dann irgendwann haben wir uns getroffen, aber es auch echt hat, es hat eine Weile gedauert.
Mein Gott, stimmt. Das war sogar, ich habe Alina gesehen, wir drei haben uns gar nicht gesehen und dann habe ich irgendwann mal Helena gesehen und dann haben wir ein Treffen gemacht, wo wir uns alle drei gesehen haben und es war erst dieses Jahr irgendwann im April oder so. Ich glaube, wir haben einfach, oder Mai. Das heißt, sie haben einfach über ein halbes Jahr nur geschrieben, ohne dass wir uns je getroffen haben. Krass.
Ja, voll verrückt. Krass.
Ja.
Und auch irgendwie fast täglich, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Ich glaube, das ist auch mein einziger
Und dieser Gruppenchat...
Nee, sag du.
Ich wollte sagen, der Gruppenchat heißt auch immer noch Feminismus erklärt. Ja. Er hat immer noch keinen neuen Namen.
Aber das passt auch. Irgendwie passt das.
Weil wir auch alle drei an so ähnlichen Punkten waren, finde ich ja auch mit Social Media und alles hat so, ist so gerade losgegangen. Ich finde, da war das auch voll die wertvolle Ressource, um sich so auszutauschen.
Komplett. Und das finde ich auch so toll an diesem Chat, dass wir ja auch, wir sprechen ja auch über Kooperationen, wir sprechen über Anfragen, wir fragen auch so nach Tipps und so weiter. Also man kann da alles reinschreiben und wir sind voll transparent. Das feiere ich voll.
Und wir haben auch so miteinander die Meilensteine gefeiert. Also ich weiß, wir haben irgendwie Ginas 100.000 gefeiert. Alina, ging ja irgendwie, wir kamen gar nicht hinterher mit dem Feiern. So schnell ging das bei dir. Oh, also richtig schön.
Ja, das ist echt voll gut.
Bei Helena war das ja auch so. Erst recht, als du dann immer mehr Videos gemacht hast. Es ging ja dann auch voll schnell.
Aber wir haben auch so private Sachen. Das finde ich auch voll schön. Also dass es sich so verlagert hat. Ne? Also so in, wir haben über private Niederschläge oder Sorgen oder aber auch da Dinge, die zu feiern waren, dein Studienabschluss, Alinas Weg in die Selbstständigkeit und so. Also da haben wir auch richtig schön viel zu feiern gehabt. Und das finde ich ist auch so ein Sinnbild für eine Freundschaft, dass wir uns ausgetauscht haben, transparent über Dinge gesprochen haben, also auch über so eine, eigentlich, naja, Job ist viel gesagt, ne, aber aus so einem Bereich irgendwie, was eigentlich nicht unser Privatleben ist, und das verlagert haben ins Private und auch da das weitergeführt haben. So Transparenz, Offenheit, Solidarität.
Wollte ich auch gerade fragen, was ihr sagen würdet, was so feministische Freundschaften ausmacht. Aber das ist ja schon fast beantwortet. Oder habt ihr dazu noch was zu ergänzen? Was braucht man für so feministische Freundschaften?
Also ich habe so für mich gemerkt, dass das habe ich so bei euch beiden. Weil dadurch, dass bei mir die Lebensrealität auch mit reinkommt, so als dark-skinned schwarze Frau in Deutschland und dann halt weltweit, aber jetzt mal Kontext Deutschland, dass ich auch feministische Freundschaften habe, die diese Lebensrealität so greifen können. Das heißt nicht, dass sie das alles natürlich nicht, wenn die nicht davon betroffen sind, komplett nachvollziehen können, aber dass wenn ich über Dinge rede oder irgendwie rassistische Kommentare oder auch im Privaten, dass es dann nicht so ist, so, ja, war das wirklich so schlimm, Gina? Glaubst du, das ist wirklich rassistisch gemeint und so? Sondern dass du halt Menschen hast, die das verstehen, wo du dich aufregen kannst und die so, wie meine Therapeutin dann sagt, so in den Raum halten können. Und auch, das hatte ich ja auch mal, ich weiß gar nicht, worum es ging, aber dann habt ihr beide daraufhin ein Video gemacht oder eine Story, wo ihr über weißen Feminismus geredet habt, so separat von dem Video, was wir gemacht haben. Und das ist auch etwas, was für mich so dazugehört. Das, so nach dem Motto, so, I got your back.
Ja, ich glaube, da hattest du über The Handmaid's Tale gesprochen. Und dass das sich orientiert an der Geschichte versklavter Menschen und schwarzen Frauen und so weiter. Und dann haben verschiedene weiße Frauen gemeint, dass das alles sehr übertrieben ist und sich in den Mittelpunkt gestellt. Genau, das war es, glaube ich.
Stimmt, das.
Ich finde, das auch so, dass Lebensrealitäten wahrnehmen und die nicht ignorieren, ne? Also, dass manchmal kann man ja auch so tun, also das so ausblenden, so aller, ich sehe keine Farben, ne, sowas. Aber auch andere Lebensrealitäten, also dass Freundinnen Mütter sind oder dass sie, weiß ich nicht, arm sind oder Krankheiten haben oder all diese Dinge, dass man das nicht ausblendet und so tut, als ob man gleich ist, sondern, man ist gleich, aber eben nicht die Lebensrealität und dass man versucht, darauf einzugehen. Also auch, weiß ich nicht, Freundinnen, die weniger Geld haben, dass ich nicht vorschlage, hey, nur noch Sachen, wo man Geld ausgeben muss, wir gehen was essen, wir gehen dahin, wir gehen ins Kino, sondern ohne, dass sie mich fragen muss, dass ich das mit einbeziehe und mich da auch solidarisch zeige, in der Hinsicht, dass ich ihre Lebensrealität sehe und versuche, unsere Freundschaft trotzdem weiterzuführen und darauf einzugehen.
Du hast auch letztens in einer Story gesagt, Helena, dass ein Freund von dir ein Kind bekommen hat und du darum ganz viel gekocht und gebacken hast, das sah richtig toll aus und das vorbeigebracht hast. Und daraufhin ist, glaube ich, auch eine größere Diskussion losgegangen und du hast noch ein Video gemacht zu dem Thema, jeder wünscht sich ein Village, aber niemand will ein Villager sein. Kannst du uns das nochmal erklären, was dahinter steckte?
Ja, gerne. Also ich bin natürlich nicht die Erste, die das gesagt hat. Das gab es eine Zeit lang jetzt auf Social Media. Ich weiß gar nicht mehr, wo das erste Video her war, aber da habe ich letztes Jahr viel Videos zu gesehen und daran habe ich dann eben gedacht, als ich diese Reaktion bekommen habe. Und das drückt eigentlich einfach aus, dass viele Menschen einsam sind, dass sie sich wünschen, ein Netz aus Menschen zu haben, aus Solidarität, die auch einander helfen, füreinander einstehen und dass aber ganz viele Menschen die Erfahrung machen, dass sie das nicht haben und der Meinung aber eigentlich sind, das war meine Kritik dann daran, dass die Leute sagen, ich bin das eigentlich, ich mache das für andere, aber trotzdem, ich kriege das nicht zurück. Dass ganz viele Menschen der Meinung sind, sie sind Villager, aber es scheinbar nicht aufgeht, weil sich gleichzeitig ganz viele Menschen einsam fühlen. Und ich glaube, das greift auch so ein bisschen diesen Zeitgeist auf, dass viele Menschen Dinge auslagern, outsourcen an, weiß ich nicht, Lieferdienste, an alles, was man dazu kaufen kann und dass man nicht mehr um Hilfe fragt, dass man nicht mehr auf andere vertrauen möchte, sondern dass man das lieber mit Geld regelt, aber auch, dass man nicht aus Komfortzonen raus möchte und dass man, das ist zumindest mein Hot Take dazu, ein bisschen übertrieben hat mit Therapy Talk und so ein bisschen, ne? Meine Bedürfnisse stehen über allem und wenn es für mich so ein bisschen slightly unangenehm ist, dann gehe ich da nicht hin und dann sage ich halt auch deine Geburtstagsparty ab und ja, passt mir dann halt alles irgendwie nicht. Erwarte aber, dass du für mich trotzdem noch eine gute Freundin bist. Und Gina, du hast ja auch dazu nochmal ein Video gemacht und drüber gesprochen.
Ja, voll. Und das waren ja auch, also einige haben sich schon angegriffen gefühlt. Und weil ich habe ja gesagt, dass einige da draußen ihre Kompetenzen in Freundschaften maßlos überschätzen. Und das, was du eigentlich gesagt hast, darüber habe ich auch mit einer Freundin letztens gesprochen, dieses man ist so, natürlich sollte man auf sich achten und irgendwie so die eigenen Grenzen, aber dann ist es jedes Mal so, oh nee, ich habe keine Kapazität, ich komme nicht, nein, ich fühle mich jetzt auch nicht so gut, habe keinen Bock drauf und nee, ich kann dich jetzt nicht um eins irgendwie am Flughafen abholen und nee, deinen Umzug habe ich jetzt auch. Also eigentlich die ganze Zeit so nein und sagt so, ja, wegen meinen persönlichen Grenzen. Und da denke ich mir auch immer so, okay, ich bin die Letzte, die zu Leuten sagt so, ey, wenn es dir nicht schlecht geht, dann würde ich dich niemals zwingen, irgendwo hinzukommen. Ich weiß ja nicht, was deine mentalen Kapazitäten sind. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass es bei einigen Leuten jetzt, wo ich viele Menschen kennengelernt habe in letzter Zeit, dank Social Media, Menschen auch auf Events kennengelernt habe, auch Menschen, die online sagen, dass sie keine Friends-Gruppe haben oder irgendwie keine beste Freundin. Und ich habe diese Menschen kennengelernt und ich war so, ich checke voll, warum. Komplett.
Mhm.
Wirklich. Ich habe voll verstanden, warum die keine FreundInnen-Gruppen haben. Aber die selbst denken das ja gar nicht von sich. Und ich glaube, so ein bisschen so aus seiner Komfortzone zu kommen und auch nicht so zu erwarten, ich muss aber jetzt etwas im Gegenzug bekommen. Weil ich denke mir bei meinen ganzen Freundschaften, wenn ich etwas mache, dann mache ich das, weil ich das vom Herzen mache. Ob die dasselbe machen, juckt mich ja nicht. Weil ich das ja von mir aus gerne mache. So, und das finde ich ist auch so etwas in Freundschaften. Natürlich heißt es nicht, boah, okay, ich werde, keine Ahnung, ich kann damit nicht relaten, weil ich denke mir nicht so, oh, ich werde voll ausgenutzt, weil ich habe diesen Gedanken nicht, weil alles, was ich mache, mache ich vom Herzen, so in meinen Freundschaften. Deswegen, ja, ein bisschen schwierig.
Ich denke auch immer, man kann mich nicht ausnutzen, weil ich mache die Dinge ja, weil ich sie machen möchte.
Ja.
Also das hat mit meinen Werten zu tun und ich möchte zum Beispiel, mein Kumpel, als der Vater geworden ist, ich habe ihm gesagt, ich bringe euch Essen vorbei, hat er mehrmals gesagt, nein, nein, mach das nicht. Und ich habe gesagt, es ist ja aber nicht, es ist für mich keine Bürde, sondern ich möchte das machen, weil ich das so, ne, eigentlich gibst du mir, machst du was für mich, wenn du das akzeptierst, dass ich für dich da sein darf, für dich und deine Partnerin und euer Neugeborenes, weil mir das wichtig ist. So. Und ich glaube auch, dass viele Menschen, also ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute sagen, sie sind introvertiert und das so auf so eine Spitze treiben. Und das, was du auch gesagt hast, dieses transaktionale Denken, dass die jede zwischenmenschliche Beziehung nur noch über so Transaktionen wahrnehmen. Also das auch in romantischen Paarbeziehungen, aber eben auch Freundschaften und dass alle Handlungen so kommodifiziert, also so verdinglicht werden. Alles kann man bezahlen. So wie du gesagt, also ne, wie ich soll dich nachts um eins am Flughafen holen, hol dir halt ein Uber.
Mhm.
So. Oder eben dann eben in dem Transaktion, so ich habe dich abgeholt vom Flughafen, bitte hol du mich auch ab, auch wenn du vielleicht gar kein Auto hast. So.
Voll. Käufe.
Ich glaube, was da aber schon auch voll mit reinspielt, ist, wie man sich auch so entwickelt und das Alter. Also ich habe schon, als ich jünger war, ganz viel auch so Freundschaften gehabt, die viel mit so People-Pleasing zu tun hatten, wo ich auch dachte, eigentlich fühle ich mich auch gar nicht so wohl und ich habe das Gefühl, vielleicht mögt ihr mich auch eigentlich gar nicht so richtig. Und da hatte ich dann schon das Gefühl, ich mache jetzt auch gerade Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen möchte, nur um hier gemocht zu werden. Und da kenne ich das dann schon, dass man dann dass dann so ein Groll entsteht. Und jetzt aber, seit ich halt älter bin und so Ü30 und so weiß, wer ich bin, was ich will, sieht mein Freundeskreis halt auch einfach ganz anders aus. Also ich habe wirklich einfach nur Menschen um mich rum, mit denen ich super gerne Zeit verbringe, für die ich alles von Herzen gerne mache. Aber ich glaube, das hat sich schon so entwickelt über die Zeit. Also früher war ich schon People-Pleaser durch und durch. Und ich glaube, da kommt dann eher so ein bisschen so ein missgünstiges Denken.
Ja, das gehört ja auch dazu, dieses, das ist ja voll der wichtige Punkt, auch zu wissen, okay, was sind so meine eigenen Grenzen, wer bin ich eigentlich, was mag ich nicht. Das ist ja voll der wichtige Faktor, um auch so, finde ich, meiner Meinung nach, gute Freundschaften bilden zu können. Ich gebe ja der anderen Person ja gar keine Möglichkeit, mich so als Person innerlich kennenzulernen, wenn ich eigentlich die ganze Zeit nur auf diesem oberflächlichen Ding bin und zu allem Ja und Amen sage, gefühlt. Und das hat auch, ich glaube, Nicolette hat das mal gesagt. Nein, das war nicht Nicolette, das war meine Freundin, das war meine Therapeutin. Aber sie spricht auch voll oft darüber, schaut auf an sie. Aber und zwar hat sie gesagt, meinte Susanne so, ein Ja ist nur etwas wert, wenn es auch ein Nein gibt. Und das ist so voll bei mir hängen geblieben, weil wenn du halt zu allem Ja sagst, ja, also keine Ahnung, das ist irgendwie so, das ist ja der Inbegriff vom People-Pleasing so. Und eigentlich fühlst du eher, nee, ist nicht so mein Ding. Und dann ist es ja diese Angst davor, lieben mich die Menschen dann noch. Und das ist dann auch etwas, wenn du gute Freundschaften hast, die Leute, niemand wird dir vorhalten, wenn du mal Nein sagst. Also keiner macht das. Das ist einfach nicht, also du darfst gerne sagen, boah, nee, Gina, heute nicht. So, das ist auch viel besser, als wenn du mit mir abhängst und eigentlich denkst du dir so, boah, gar keinen Bock. Weil dann, glaube ich, entsteht auch so ein Groll, weil man sich denkt so, boah, immer muss ich alles machen, was sie will. Aber ich selbst kann das ja gar nicht riechen.
Ja, das glaube ich auch. Also so die Freundschaften, wo es sich so gar nicht schwierig anfühlt, Grenzen zu setzen, wo man einfach sagen kann, so nee, ich kann gerade nicht oder das mache ich gerne. Oder einfach nur, ich möchte heute lieber Pizza essen als Sushi oder so.
Ja.
Das sind dann auch schon die guten Freundschaften. Und die, wo man schon denkt, oh, ich muss mich hier sehr zensieren in dem, was ich sage und wie ich meine Bedürfnisse kommuniziere, das sind eher die, die es dann nicht lange halten.
Ich glaube, da hat auch viel damit zu tun, also wenn wir über dieses Villager-Sein sprechen, eine gute Freundin sein, gute Partnerin, was auch immer, das hat auch viel damit zu tun mit Selbstarbeit, mit sich selbst einschätzen können und sich selbst zu kennen. Also ich habe für mich viel gelernt auch darüber, dass ich jemand bin, der immer sehr viel für andere macht, aber das nicht nur, nicht aus so einem People-Pleaser-Ding raus, sondern weil das schon auch mit einer Art von Kontrolle zu tun hat. Das habe ich in meinem Video auch gesagt, weil man sich da nicht verletzlich machen muss, weil in einer Freundschaft so eine Art von, naja, eine Art von Asymmetrie entsteht, in der eine Person immer die ist, die anderen hilft. Und dann muss man sich aber nicht öffnen oder muss sich nicht verletzlich zeigen oder Hilfe annehmen und um Hilfe fragen. Und das ist aber auch keine gute Freundin sein, wenn ich andere nicht an mich ranlasse oder sie eben eine Freundin für mich sein lasse.
Sehr wahr. Ich finde, das macht Social Media auch so schön. Also ich finde, ich lerne gerade so viele tolle Leute kennen, seit ich Social Media mache, wo man einfach vorab schon weiß, man ist auf derselben Wellenlänge, man hat dieselben Interessen, dieselben Werte. Also schon bevor wir alle das erste Mal gesprochen haben, habe ich euch ja schon gesehen. Also ich wusste ja schon, also so ein bisschen, wie sieht euer Alltag aus? Womit beschäftigt ihr euch? Was für Themen brennt ihr? Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Social Media so eine nette Welt ist, ehrlicherweise. Ich dachte, es wäre viel mehr Ellbogen. Und die Welt gibt es sicher auch. Aber ich finde, so in unserer Bubble sind wirklich alle, ja auch nicht nur wir drei. Also ich finde auch andere, mit denen man spricht, kommunizieren ganz offen auch über Kooperationen, über Geld, über worauf muss man achten. Das finde ich schon, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Da wollte ich auch noch fragen, und das ist die letzte Frage zu dem Themenblock, aber was hat euch eigentlich dazu bewegt, mit Social Media anzufangen?
Lol. Also bei mir war es einfach, das sage ich, glaube ich, in jedem Podcast so, also ich fand mich halt witzig, so, und habe halt gedacht, so, so, vielleicht finden andere Leute mich auch lustig, und wenn nicht, juckt halt auch nicht. Und anscheinend haben mich einige Leute auch witzig, als witzig erfunden, deswegen, ja, mehr war das gar nicht, das war gar nicht dieses, boah, ich will jetzt Influencerin werden, so, das war einfach, bis heute noch, das ist irgendwie mein persönliches Tagebuch. Und wenn ich Bock habe, viel zu posten, dann poste ich viel. Wenn ich gar keine Lust habe, dann poste ich halt nichts. Das hat auch irgendwie nicht so einen roten Faden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist auch der rote Faden, das alles irgendwie teilen hat. Und auch so dieses, ich finde, Social Media ist irgendwie so ein bisschen für mich wie so ein Spielplatz. Also wir spielen einfach da drauf, haben Bock und machen das einfach so lange, bis vielleicht irgendwann der Spielplatz abgebaut wird. Aber bis dahin haben wir so eine richtig gute Zeit.
Ich glaube aber auch bei dir würde ich, also die Leute würden dir bei allem zuhören. Ich würde dir bei allem zuhören, weil es einfach, weil du so eine, was mischt aus, du greifst Dinge auf, die irgendwie relevant sind, also mit so einer guten Beobachtungsgabe. Du kannst es aber humoristisch verpacken und einfach so lebensnah für Menschen und man guckt dir einfach gerne zu. So, also das könnte jedes Thema sein.
Danke.
So.
Ich finde, es fühlt sich bei dir auch an, wirklich wie so FaceTime mit einer Freundin. Weil es wirklich immer so aus dem Alltag so spontan loserzählt. Ich glaube, darum macht es so Spaß zuzugucken.
Seht. Das macht mich ganz schüchtern.
Aber ich finde auch das bei dir so angenehm mit so einer Leichtigkeit, weil ich zum Beispiel ja auch fast nicht so über mein Privatleben zeige. Mhm. Und ich finde, bei dir ist es, du hast es nicht im Vordergrund, aber du machst es so, dass es so mitschwingt. Also man kriegt was mit über dich, wer du bist, was du für eine Person bist und man hat so den Eindruck, man lernt dich irgendwie kennen. Und das finde ich irgendwie auch voll bewundernswert, weil ich da immer so sehr, ja, mir Sorgen mache, dass ich zu viel zeige oder zu viel von mir preisgebe und so. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Kontrollthema, aber gut.
Aber Helena, warum hast du angefangen?
Ich habe immer gesagt, es war Prokrastination. Also ich musste eigentlich mich meiner Doktorarbeit widmen und habe eine neue Hyperfixierung entwickelt, also so ein klassisches ADHS-Ding. Dachte so, ich mache jetzt das und habe dann mich da reingefuchst und habe dann alle möglichen Sachen bestellt. Aber es war schon noch ein bisschen mehr als das. Es war, dass ich schon lange zum einen Content halt passiv konsumiert habe, politischen Content, viel Aufklärungskontent und dann irgendwann gesehen habe, dass auf TikTok, es gab so eine Statistik zu politischen Kanälen auf TikTok, dass von 10 Stück irgendwie, also von den Top 10, 7 oder 8 der AfD nahestehen. Da habe ich gedacht, nee, das geht einfach nicht. Also das war Januar 24 und ja, da das war so ein Gefühl, ich musste auch zu irgendwas beitragen zu dieser Plattform. Und ich habe das immer schon auf meinem privaten Account gemacht. Also ich habe da immer schon Sachen geteilt, jetzt nicht in die Kamera gesprochen, aber immer schon Monologe abgetippt. Zu so einem, also das ist auch so ein Running Gag bei uns im Freundeskreis. Das war sogar in unserer Hochzeitsrede drin, dass ich alle immer missioniere in meiner privaten Instagram-Story. Und da, mittlerweile habe ich halt einen öffentlichen Kanal, wo ich das machen kann. Und das ist für mich auch ein Ventil, einfach Dinge rauszulassen. Ja, wo ich das Gefühl habe, ich muss darüber sprechen, ich muss was sagen, weil ich einfach sonst platze oder andere Leute damit voll labere. Also in meinem privaten Umfeld. Und dann dachte ich besser, ich mache das online und dann kann ich in meinem Privatleben über andere Dinge auch sprechen.
Gott sei Dank.
So gut.
Ja, zum wirklich. Glück bist du da.
Ernsthaft, deine Videos sind so gut. Jedes Mal, obwohl ich dich kenne und obwohl ich mit dir befreundet bin, immer wenn ich deine Videos sehe, denke ich immer so, oh, Helena ist so schlau, ey. Die ist so intelligent. Wie kann man so gut über diese Themen reden und so? Also ich feiere das übertrieben und ich lerne auch jedes Mal wieder etwas. Und deswegen auch, wenn wir auch in unseren Gruppenchats über Politik reden oder irgendwelche Themen wieder und ich habe die nicht mitbekommen und dann machst du Memos und erklärst das, dann bin ich immer so, oh mein Gott, geil, ey. Einfach so Google to go. Das ist schon nice.
Lieb. Ja, Lina, es ist ja eigentlich dein Podcast, aber willst du auch noch irgendwas sagen? Also wie du es wahrnimmst, ich meine, du bist ja irgendwie dazu gekommen wegen deiner Veranstaltungsreihe, aber...
Ja, eigentlich habe ich nur angefangen... Ja, es hat sich echt... Ich bin da so reingerutscht, so ein bisschen wie Gina. Ich dachte, eigentlich wollte ich nur die Veranstaltung nach Berlin bringen und dachte, ich zeige so Clips von den Talks und dann haben die Leute total Bock, aber das hat keinen interessiert. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, die Kamera zu sprechen und das ging dann total schnell und dann bin ich dabei geblieben. Jetzt weiß keiner, dass ich die Veranstaltung mache, aber die kommen bald zurück.
Aber du hast eine Personal Brand jetzt gebaut. Das ist voll nice. Die ja. Leute feiern dich voll und die werden alle zu deinen Veranstaltungen kommen. Ich war ja hier in Köln und es war einfach voll. Die Leute feiern einfach das, was du machst.
Ja, es war auch immer echt schnell ausverkauft, muss ich sagen. In Köln, glaube ich, in einer halben Stunde. In Berlin in 10 Minuten, aber da war es auch sehr klein. Aber war es tatsächlich schon vorher. Also in Köln haben die Leute richtig Bock. Schon die erste Veranstaltung, da hatte ich, also habe ich eine Woche vorher den Instagram-Account gegründet und das war in der Wohngemeinschaft in Köln, da haben so 70 Leute reingepasst und von Tag 1 sind ganz viele nicht reingekommen, weil die Leute haben so Bock auf so feministische Veranstaltungen, gerade in Köln. Ich glaube, Berlin ist schwieriger, da die Leute zu kriegen, weil es halt so viel Auswahl gibt, aber Köln.
Kann man auch coole Leute kennenlernen.
Ja, stimmt.
Leute.
Also es kommen auch viele alleine und gehen mit neuen Freundschaften nach Hause. Also es lohnt sich sehr.
Richtig schön.
Und auch eine, die ich auch bei den Money Talks kennengelernt habe, Janni Gensch. Ich dachte nämlich, wir sprechen auch noch so ein bisschen über, was war die letzte Woche so los? Was hat uns beschäftigt? Und das Krasseste war ja Janni, die kennt ihr ja auch beide, hat eine Petition gestartet. Und zwar basierend auf einem Instagram-Video, was sie gemacht hat. Sie war joggen. Und ein Mann ist ihr mit dem Fahrrad hinterhergefahren, hat ihr den Hintern gefilmt und sie, richtig krass, ich habe mir das Video jetzt nochmal angeguckt, ich finde das schon extrem beeindruckend. Also die hat den einfach angehalten, auch mit der Hand so den Lenker festgehalten und gesagt, du löscht das jetzt. Und hat ihn dabei auch gefilmt und auch, dass er auch in den gelöschte Dateienordner gegangen ist und es auch da final gelöscht hat. Und das fand ich so krass beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, aber es ist ja... absolut richtig, weil es ein absolutes Unrecht, Frauen einfach zu filmen. Und obwohl dieser Mann sich auch am Anfang so ganz reumütig zeigt und sagt, ja, täte ihm ja total leid und er löscht es ja auch, ist er schon so im Laufe des Gesprächs und sagt, ja, aber du hast ja auch so eine Hose an, was erwartest du denn? Und probiert dann halt so ein bisschen Victim-Blaming zu machen. Also wirklich ganz, ganz unangenehmer Typ und findet es dann natürlich auch unangenehm, dass sie ihn filmt. Obwohl er eigentlich angefangen hat. Der Klassiker. Aber sie konnte das Ganze dann nicht anzeigen, weil Voyeurismus eben nur dann strafbar ist, wenn die betreffenden Körperteile eben nicht bekleidet sind und auch nicht, wenn es im öffentlichen Raum ist. Und darum hat sie eben eine Petition gestartet und die am Montag Benjamin Limbach, also dem NRW-Justizminister, übergeben. Und es soll jetzt auch auf der Bundesjustizministerkonferenz besprochen werden. Aber solange das Ganze noch nicht gesetzt ist, könnt ihr die Petition noch unterschreiben. Also es lohnt sich trotzdem noch zu unterschreiben. Es sind schon über 120.000 Unterschriften. Aber es lohnt sich. Ich verlinke die natürlich auch. Darum am besten unterschreiben und auch an alle schicken, die ihr kennt. Aber dazu dem Thema wollte ich euch auch einmal fragen. Also ich finde schon krass, dass man sogar beim Joggen aufpassen muss. Also ich finde auch, ich gehe auch gerne mal laufen und dass es schon im Sommer und im Winter eine komplett unterschiedliche Erfahrung ist, weil man dann einfach viel weniger Zeit hat. Morgens ist es stockdunkel. In Berlin ist es ja irgendwie im Winter auch ab 16 Uhr stockdunkel. Das war in Köln schon länger hell. Aber wie ist das bei euch? Müsst ihr das auch berücksichtigen oder sagt ihr, ist mir egal, weil Creepy Männer gibt es immer und überall? Oder ist das schon was, wo ihr im Alltag auch sagt, ja, da passe ich mich dann doch ein bisschen an?
Also ich mache keinen Sport draußen, deshalb kann ich dazu wenig sagen. Ich gehe nicht joggen, also das. Aber ich meine, so wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, ob das jetzt abends ist oder tagsüber, man bezieht es ja schon irgendwie mit ein. Also traurigerweise, wenn ich im Sommer mir überlege, was ich anziehe, überlege ich mir, habe ich jetzt Lust? Also im Sinne von, habe ich Lust, aber kann ich das heute aushalten, gecatcalled zu werden? Ertrage ich das, wenn mir Männer dahin starren oder sonstiges? Und natürlich, wenn du abends irgendwie unterwegs bist, sowohl bei mir selbst als auch bei meinen Freundinnen, dann gucke ich immer, sag ihnen, hey, schreib mir, wenn du zu Hause bist oder begleite sie irgendwo hin oder frage irgendwie einen männlichen Freund, meinen Mann, kannst du mich irgendwo hinbringen, kannst du mich da abholen oder so. Also sowas macht man, glaube ich, schon. Und ich finde auch, Jannis Video ist ja auch dazu sehr viral gegangen, weil es so, zum einen, weil sie so stark ist, das hast du ja auch gesagt, ne? Ich fand es sehr, sehr bewundernswert. Aber gleichzeitig auch, weil es sowas aufgreift, was viele Frauen fühlen, dieses sich nie wirklich sicher fühlen in der Öffentlichkeit, dass du nie einen Raum hast, wo du wirklich mal loslassen kannst, so komplett die Anspannung loslassen kannst, weil immer irgendwo was sein könnte. Auch dieses Victim Blaming, also dieses, ja, ich glaube, das hat sehr viel aufgegriffen, was Frauen, was in unseren Köpfen halt sich abspielt, wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind.
Das gesagt. Also ich mache draußen auch keinen Sport, deswegen kann ich da auch nicht relaten. Aber komplett dieses, okay, wenn man später abends unterwegs ist und dass ich nicht mit den Kopfhörern laut Musik höre und so, auch so Schlüssel in der Hand und so, so voll die komischen Sachen oder dann gucken, okay, dann fahre ich halt lieber mit dem Auto oder dann auch Freundinnen nach Hause fahren und sowas. Und ja, eigentlich schon krass. Auch im öffentlichen Raum irgendwie die ganze Zeit nur so auf achten, könnte jetzt irgendjemand kommen, könnte irgendjemand beleidigen, könnte irgendjemand aggressiv sein. Ich achte sogar darauf, dass ich nicht zu nah am Bahnsteig stehe, weil ich Angst habe, dass mich irgendjemand reinschubst und so. Also, das ist schon krass.
Das ist tatsächlich auch eine Angst vor mir am Bahnsteig. Aber ich muss auch sagen, ich finde schon, auch seit ich nach Berlin gezogen bin, habe ich auch mehr Angst im öffentlichen Raum. Das hatte ich in Köln nicht so sehr. Aber hier hat mich ja auch mal ein Mann von einem Park bei mir in der Nähe bis nach Hause verfolgt. Und keiner ist interveniert. Das fand ich halt auch so schlimm. Also dass nicht nur, also er hat mich halt angepackt und angeschrien, aber dass halt niemand drumherum, obwohl es wirklich eine sehr, sehr belebte Straße war, irgendwas gemacht hat. Und das hat schon sehr mein Sicherheitsempfinden gestört, muss ich sagen. Und seitdem merke ich auch, bewege ich mich anders. Und bin dann auch, wenn ich irgendwie im Winter um 17 Uhr zum DM gehe, denke ich, oh Gott, hast du dein Tränengas dabei?
Und das ist ja auch so, es hat ja auch so eine Ironie, dass ganz viele Männer, also gerade so ältere deutsche weiße Männer, der meint, uns Frauen erzählen wollen, dass man jetzt ja mittlerweile nicht mehr sich Frauen sicher fühlen können. Und du denkst, naja, das haben wir uns noch nie gefühlt, egal welche Jahreszahl man jetzt nimmt. Aber sie gleichzeitig nicht diejenigen sind, die einem helfen, die in so Situationen überhaupt nicht aufmerksam sind. Ich meine, ich habe euch ja auch mal die Geschichte erzählt, als ich da von einem Mann körperlich angegangen wurde auf der Straße und da andere Männer einfach drum rumstanden und nichts getan haben. Und diese Solidarität, die sehe ich nur bei Frauen. Und es sind aber immer Männer, die darüber sprechen und uns erzählen wollen, wann wir uns sicher fühlen und wann nicht, um halt ihren Rassismus zu rechtfertigen.
Weil ich habe auch den Eindruck, dass Frauen, wenn immer irgendetwas ist, dass eher eine Frau dazwischen kommt und hilft und unterstützt, als dass es Männer sind. Das ist richtig krass.
Na, finde ich auch viel eher andere Frauen. Ich finde auch, andere Frauen gucken schon viel eher hin. Also auch schon bevor sie einschreiten, gucken die einen auch direkt an, um zu sehen, ist hier jetzt gerade eine Gefahrensituation oder nicht. Da merkt man schon, die bewegen sich anders. Aber Franziska Saxler vom Trichologin-Podcast ist ja Psychologin und hat mir letzte Woche was erzählt, das fand ich total spannend. Es gibt wohl Studien, dass Männer, die sagen, sie sind solche Beschützer und ich beschütze dich zu ihrer Partnerin, dass das die sind, die eher gewalttätig werden. Also, also die, die immer so überall Gefahr lauern und sich selber als so krasse, ich kann dich vor den Gefahren der Welt und die Gefahren der Welt sind ja andere Männer, beschützen, das sind eher die, die dann tatsächlich auch gewalttätig werden. Fand ich super spannend, habe ich viel drüber nachgedacht seitdem.
Interesting.
Ja, das ergibt ja auch Sinn. Das ist so ein, ne, so ein hypermaskulines Bild, was Männlichkeit mit Aggressivität verbindet und sie der Meinung, also die, das ist ja dann für die so eine Art geschlechtsbestätigende Praxis, wenn sie sich mit irgendwem kloppen können. Also ich glaube, diese, weiß nicht, kennt ihr noch so früher in so Großraumdiskos, wenn so 17, 18, 19, 20-Jährige ein bisschen was getrunken haben und sich dann alle irgendwie auf einmal schlagen mussten. Und ich habe auch das Gefühl, das war so ein Coming of Age. Wir werden jetzt erwachsene Männer und das, ne, die hatten irgendwie, mussten sich selbst was beweisen. Und manche kommen halt über die Phase nicht hinweg.
Ja. Ja, genauso wie so übertriebene Eifersucht. Ich glaube, das ist auch ganz viel so Performance, wo Männer denken, die müssen so sein, um andere Männer zu beeindrucken.
Hm. Zu Jannis Petition nochmal. Ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel zu dieser Diskussion, die man ja immer führen muss, warum wir noch Feminismus brauchen und so. Weil es ja offensichtlich gesetzlich nicht geregelt ist, weil die gesetzlichen Realitäten es nicht abbilden. Also sowohl eben diese Seite als auch das Gesellschaftliche, dass man als Frau eben nicht sicher ist im öffentlichen Raum. Und dieses, wenn einem dann immer gesagt wird, ja, aber im Grundgesetz sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Ja, schön, aber es gibt immer noch Gesetze, die eben diese gesellschaftlichen Realitäten, der Unterschiede, die da passieren und der Art von Gewalt, der wir unterzogen werden, die werden nicht abgebildet.
Ja.
Sehr, sehr guter Punkt. Also alle nochmal schnell unterschreiben, es lohnt sich. Aber es ist, wie du sagst, traurig, dass wir halt 2025 überhaupt noch so kämpfen müssen für so ein Gesetz. Also es ist wirklich sehr vieles noch nicht abgedeckt. Und wir bewegen uns ja auch in vielem rückwärts. Also das muss man ja auch sagen. Also die Rechtsprechung zum Glück ist ja sehr, also im Großen und Ganzen stabil, aber zum Beispiel beim Selbstbestimmungsgesetz sieht man ja auch, dass es gerade beschlossen und wird trotzdem jetzt schon wieder extrem angegriffen. Also auch da gibt es eine Petition, die ich euch verlinke, weil jetzt geplant ist vom Bundesminister Dobrindt, dass es Sonderregister für Transmenschen geben soll. Also normalerweise, wenn man seinen Namen ändert, also zum Beispiel, wenn man heiratet, dann gibt es dafür kein Melderegister. Da ist nirgendwo eine Liste von allen Menschen, die den Namen geändert haben. Aber bei Transmenschen soll es das jetzt geben und das erinnert halt so ein bisschen stark an früher und ist natürlich so ein bisschen auch im Widerspruch mit dem Offenbarungsverbot, weil wenn es an so Ämtern einmal so Listen gibt mit, das sind alle Transmenschen, die es hier vor Ort gibt, das kann total nach hinten losgehen und wenn man erstmal eine rechte Regierung hat, dann gute Nacht.
Darum, aber warum vor allem auch?
Ja, genau.
Warum brauchen wir das?
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja. Frage ich mich auch. Also es ist angeblich, um es leichter zu machen, weil klar, zusätzliche Daten es immer leichter machen. Aber keine Ahnung, also es ergibt gar keinen Sinn.
Die haben eine Datensammelwut auch. Also bei uns, wohnen ja in Hessen, gab es ja auch Vorstöße von der CDU, dass sie Menschen mit psychischen Erkrankungen registrieren wollen in so einer Datenbank.
Stimmt.
Ja. Ich denke, was wollt ihr damit? Also, ja, gut. Aber also bei dem Selbstbestimmungsgesetz, ich finde, diese ganze Debatte darüber, also es gab jetzt auch diesen Rechtsextremisten, der offensichtlich versucht, das auszunutzen, das Selbstbestimmungsgesetz und dann ein Dobrindt, der darauf reagiert und sagt, ja gut, also scheinbar gibt es ja da Schlupflöcher, da müssen wir jetzt das Selbstbestimmungsgesetz ändern. Ich bin denke, naja, und weil Leute Steuern hinterziehen, schaffen wir jetzt Steuern ab oder was? Hä?
Es ist so peinlich. Das ist ja, wenn man genau das macht, was die Rechten von einem wollen, peinlich. Aber naja, ich meine, die CDU war ja immer schon gegen Selbstbestimmungsgesetz. Und ich glaube, die freuen sich dann. Also ich glaube nicht, dass sie denken, oh, jetzt die Rechten machen da was, was uns überrascht, sondern eher die machen das, was wir ja auch immer gesagt haben. Und darum muss man sich jetzt darum kümmern.
Also auch diese, die haben einen Fetisch auf Transmenschen. Ich frage mich wirklich, also warum interessiert dich das? Warum interessiert dich, was diese Menschen machen? Also die sind, es ist ein ganz kleiner Prozentsatz dieser Bevölkerung. Und warum interessiert dich das? Welchen Namen die haben? Welche Genitalien? Ich verstehe es nicht.
Komplett. Und erst recht auch die Menschen, die auch immer dann das mit den Kindern vorschieben. So, ja, wir müssen unsere Kinder schützen. Ach ja, davor müssen wir die Kinder schützen. Ich habe beim Jugendamt gearbeitet. So viele Punkte, bevor man eigentlich Kinder schützen sollte. So, und ihr wollt einfach Menschen, die einfach Menschen sind, irgendwelche Rechte wegnehmen oder die in den Rechten einschränken. Wo ich mir so denke, das fängt ja schon an, wenn du im Kindergarten bist und das einfach erwachsene Eltern, die ja so für die, keine Ahnung, wir sexualisieren unsere Kinder mit queer und trans oder nicht trans. Und dann sind so Dreijährige und ihr sagt so, oh, später kommen die mal zusammen, willst du ihr einen Kuss geben und so?
Ja.
Ich denke, diese drei.
Mhm.
So, was ist denn los mit euch? Ach so, das gehört nicht dazu, oder was? Das ist schon wild.
Jeder Disney-Film geht um eine heterosexuelle Beziehung. Aber das ist dann ja was ganz anderes. Ja, ich finde die Diskussionen um Selbstbestimmungsgesetze auch ganz schwierig. Ich finde es vor allem schrecklich, wenn es so aus der feministischen Community kommt. Also ich bin schon aus einigen Vereinen wieder ausgetreten, weil die halt so transfeindlich waren. Und da verstehe ich das wirklich gar nicht. Also wenn man sagt, man versteht strukturelle Ungleichheit, man versteht das Patriarchat und setzt sich dagegen ein und dann aber nicht für alle Frauen, das macht für mich gar keinen Sinn.
Auch mal so Kommentare von Menschen, die dann schreiben, warum ich an Genderqueerness glaube. Und ich denke so, das hat nichts mit Glauben zu tun, die Menschen existieren halt einfach. Und diese Diskussion, die dann anführen, wirklich, das sind so also da kommen Argumente wie, haben die Menschen Geschlechtsdysphorie oder nicht? Ja, was interessiert mich das denn? Das ist eine Sache zwischen der Person, sich selbst und vielleicht maximal noch Therapeutin. Das war's. Das geht mich doch nichts an. Und wenn die Person sich dann, wenn die Hormone nehmen möchte, ihren Namen ändern, was interessiert mich das? Also, was hat das? Vor allem, also erstmal aus so einer Perspektive, es hat einfach nichts mit mir zu tun. Es kann mir wirklich völlig egal sein. Und dann aus einer anderen Perspektive, warum zentrierst du, also wenn du feministischen Content machen willst, warum redest du darüber? Es gibt wirklich genug Themen, wo wir uns abarbeiten können, bevor du jetzt irgendwie in irgendwelchen Spezialfällen, ob eine Transfrau in dem Rahmen, ob das dann antifeministisch, lass mich in Ruhe.
Komplett. Generiert ja mehr Klicks.
So, ja, das
deswegen
stimmt.
Deswegen nehmen wir dieses Thema. Mehr Reichweite, mehr Klicks. Da hat man ganz viele Leute, die eine Meinung zu haben und auf dem Nacken von anderen Menschen einfach so einen Scheiß-Content zu machen.
Ja, genau das ist es. Aber trotzdem, also auch Leute außerhalb von Social Media kenne ich da sehr. Also gerade im Gewalt gegen Frauenbereich, die dann denken, ja, aber das sind ja eigentlich nur gewalttätige Cis-Männer, die in Frauenräume eindringen wollen. Ich denke, also, das ist
als
einfach albern.
Als ob ein Mann, also das ist sowieso immer jedes Mal wie mit dieser Toilettendebatte, so
ja,
als ob ein Mann diesen ganzen Prozess benötigt, um einfach Frauengewalt anzutun. Und dann sind es doch keine Transfrauen. Seid ihr irgendwie holt oder so?
Genau.
Dann ist das doch keine Transfrau. Das ist ein Mann, lass mal bitte das Kind beim Namen nennen. Es ist ein Mann, der in Frauenräume eindringt. Das ist keine Transfrau. So, was ist
eben.
Das?
Ihr habt Angst vor gewalttätigen Cis-Männern. Das ist ja in Ordnung.
Genau.
Also vor denen kann man ja auch Angst haben. Aber die sind jetzt nicht, dass die irgendwie ihre Geburtsurkunde an der Toilette rausholen und sagen, hier, guck mal, darum kann ich jetzt hier rein, weil ich habe meinen Eintrag ändern lassen. Das ist so albern.
Und wir gehen die bitte alle auf Toilette, ja. Also ich war noch nie auf der Toilette und war dann erstmal so, ne, ich muss jetzt erstmal checken hier, ne. Was hast du hier? Erstmal Hose runter hier. Und erstmal Geburtsurkunde, erstmal, also was ist denn euer Problem? Ihr geht eigentlich auf Toilette und komischerweise geht ihr aber alle bei öffentlichen Räumen, Deutsche Bahn, Kino, geht ihr alle auf Toilette, auch wenn es gemischt ist oder was auch immer, da juckt es nicht. Und zumal man auch dann wieder sieht, darüber habe ich auch mal einen Post gemacht, was mir für Kommentare geschickt worden sind um meiner Schwester, weil das bei schwarzen Frauen ja auch nochmal etwas anderes ist, wie oft ich gefragt werde, ob ich ein Mann bin, wegen meiner Stimme, wegen meinem Äußeren oder sonst was, wo ich mir so denke, das sind einfach, ob du, wenn du auf eine Frau fragst, warum bist du denn eine Frau? Und dann ist so, ja, ich bin halt eine Frau. So, ja, aber ich fühle mich als falsche Frau. Und bei einem Mann genau dasselbe. Ja, ich fühle halt auch immer. Ach so, okay, alles klar. Boah.
Dann geht's auf einmal.
Rassistische Dimension, die ist auch echt krass. Also, dass man, wir haben das auch gesehen in dieser Diskussion um Iman Khalif, ne, diese Boxerin, wo Leute irgendwelche weißen, europäisch geprägten Schönheitsideale versucht haben, auf diese Frau zu übertragen und zu sagen, das sieht aber anders aus oder so. Und auch diese Genetiknummer, also diese, die wollten dann ja irgendwelche Chromosomen sich anschauen und X und Y und keine Ahnung, was die Personen haben, wo man denkt, ganz viele Menschen, die eigentlich ihr Leben lang gedacht haben, sie wären cis, merken dann auf einmal, sie haben irgendwie ein anderes Chromosom, weil tatsächlich ja auch sowas, es gibt ja Menschen, die mehrgeschlechtlich sind oder ne, zwischengeschlechtlich sind. Also dieser Fokus auf so Bio und Natur und Genetik, also einfach Eugenik, das ist crazy. Und das ist so einfach Teil dieses autoritären Zeitgeistes. Und dass das Personen, die sich Feminismus zuordnen, nicht sehen, die sich sonst dagegen wehren, dass Frauen irgendwelche natürlichen Eigenschaften zugeschrieben werden aufgrund von Genetik, was auch immer, dann da aber mitmachen. Naja, und auch, was du gesagt hast, Gina, als ob ein Mann auch heute 2025 eine Hormontherapie, Namensänderung oder sonst was bräuchte, um einer Frau Gewalt anzutun. Also das muss man wirklich, der kann auf die Straße gehen und los geht's. So. Also ja, da muss man wirklich nicht das machen. Und dass auch Menschen der Meinung sind, irgendwie Toiletten wären ein safer Space. Ich weiß gar nicht, wie Leute darauf
achten.
Was Menschen denken, was auf Frauentoiletten abgeht, keine Ahnung, aber wir gehen da rein, wir pinkeln und im Gegensatz zu Männern waschen wir uns dann die Hände. Aber sonst passiert ja nichts.
Ja, das finde ich so verrückt. Nur weil da so ein D an der Tür steht, ist das jetzt auf einmal ein safer Space. Jetzt kann uns nichts passieren. Also solange es kein Selbstbestimmungsgesetz gibt, sind wir wegen dem D geschützt. Das ist so verrückt. Ich finde auch dieser krasse Fokus auf so Geschlechtsteile. Also das hatte ich dann auch in so Vereinen, dass dann sollte bestimmt werden, also wenn die dann Frauen, also Women Only sind, da ging dann ja die Diskussion los. Und das finde ich, also ich verstehe, warum es halt auch Flinterräume geben sollte. Aber nur Frauenräume finde ich an sich schon ganz schwierig. Wo zieht man da die Grenze? Und da denke ich auch, keiner von euch kann das ernsthaft ausbuchstabieren, was ihr meint. Weil ich habe dann auch gefragt, was meint ihr denn jetzt mit nur biologische Frauen nutzen die dann ja immer, ne? Nicht cis-Frauen, sagen dann immer, ja, nur biologische Frauen. Ja, was meint ihr denn damit? Ja, nur Frauen, die Kinder kriegen können. Sagt ihr, aber ich habe Endometriose und kann vielleicht keine Kinder kriegen.
Ja.
Darf ich dann nicht dabei sein? Oder wenn ich in die Wechseljahre komme, muss ich dann automatisch austreten?
Sind auch Transmänner. Also wenn die das auf dieser Debatte führen wollen, so, also dann sind Transmänner, wenn die biologisch, in Anführungszeichen, biologische Frauen, in deren Definition ja, weil die ja immer kommen so, ja, du bist ja dann als Frau geboren und bla 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 bla. Das heißt, dann können Transmänner auch auf eure nur biologischen Frauenräume. Also, hä? Was ist das? Mhm. Das ist ein Schwachsinn alles, was die da reden. Die checken das selbst nicht.
Ich finde auch, manche Debatten muss man auch nicht in die Öffentlichkeit bringen. Also gerade nicht auf Social Media. Also es gibt zum Beispiel, ich finde, es kann einen Anlass geben, darüber zu sprechen, weil wir unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Also ein Transmann hat eine andere Lebensrealität, als ich sie habe. Und je nachdem, wann eine Person ihre Transition begonnen hat, wie lange sie als Frau gelesen oder als Mann gelesen wurde, das hat einen Einfluss darauf, wie Menschen in dieser Gesellschaft positioniert sind und welche Erfahrungen sie machen. Darüber kann man ja sprechen. Und das gilt auch für nicht-binäre Menschen, aber das in der Öffentlichkeit zu machen, in einer polarisierenden Art und Weise und darauf zum einen Content zu machen und diese Menschen abzuwerten oder ihnen Gefahr zuzuschreiben, das finde ich das Schwierige. Also ich kann darüber sprechen, ob ich einen Raum brauche, wo ich über die Erfahrung spreche von, weiß ich nicht, Eierstöcke zu haben und eine Periode. Oder so, ne? Oder weiß ich nicht, in einem Raum, wo ich über Endometriose sprechen möchte. Dass da Transfrauen nicht mitsprechen können, aber da muss ich sie erstens nicht gezielt davon ausschließen. Aber das ist ja irgendwie, das ergibt sich ja aus der Sache. Dann können Transmänner und Cis-Frauen mitsprechen, die eben Eierstöcke, Periode und so weiter haben.
Aber und nicht-binäre Personen.
Genau, entschuldige, ja. Und nicht-binäre Personen, die ebenfalls auch Eierstöcke haben und Periode. So, aber diese Diskussion muss ich doch dann nicht auf so ein Level heben und dann Content darüber machen und zu sagen, ja, aber die Person kann das da nicht mitsprechen und da schließe ich die aus. Das sind Diskussionen, die führe ich in feministischen geschützten Kreisen, also halbwegs geschützten Kreisen. Dann kann ich darüber sprechen. Aber die Menschen so zum Fraß auszuliefern, ich finde, das geht gar nicht.
Mhm. Ja.
Es ist alles nur noch so Ragebait geworden, um halt ja Klicks zu generieren und halt auch leider um Politik zu machen, weil es halt leider auch wirklich viele WählerInnen abholt. Weil es halt so ein Feindbild ist, muss man ja ehrlich sagen, weil das Problem betrifft ja wirklich wenige. Also die wenigsten, die so krass auch gegen das Gendern haten, haben ernsthaft zu tun mit so vielen trans- und nicht-binären Personen, dass es jetzt ein reales Thema ist, mit dem die sich tagtäglich auseinandersetzen müssen. Und trotzdem machen sie es ja zu ihrem Thema.
Da denke ich, wir haben keine anderen Probleme in Deutschland. Gibt es nicht andere Dinge, über die wir sprechen können, bevor wir über Toiletten und gendersensible Sprache sprechen? Also es sind ja auch immer die Menschen, das ablehnen, die das zum Thema machen. So wie es halt jetzt eben auch Verbote gibt von gendersensibler Sprache. Davor hat keiner irgendwem vorgeschrieben, dass sie genutzt werden muss. Aber jetzt dürfen wir nicht mehr. Und jetzt kannst du sagen, also Menschen, die zum Beispiel unter unserem Kulturstaatsminister arbeiten, der schreibt ihnen jetzt vor, wie sie zu sprechen haben. Also jetzt auf einmal sind Sprachverbote doch okay.
Ja.
Ja, ganz schlimm. Ja, ich finde auch, man sollte über andere Themen sprechen. Zum Beispiel ist Friedrich Merz, was war das, 120.000 Euro für Visagistinnen ausgibt und so aussieht, wie er aussieht?
Oh Gott,
und
FriseurInnen. Habt ihr die Kommentare gelesen? Ich konnte nicht mehr. Da war ein Kommentar, da stand so, weiß der Friseur davon? Nicht mehr. Und dann irgendjemand hat was so geschrieben. Eine Person hat geschrieben, Bruder, einfach in die Türkei fliegen, kostet nur 3.000 Euro für Haartransplantation. Ich konnte nicht. Also Leute, wenn ihr Bock auf Comedy habt, geht in die Kommentare unter diesem Beitrag. Ey, ihr kommt gar nicht mehr klar. Das war echt funny.
By the way, war es ja auch die CDU, die sich damals immer über Annalena Baerbock abgefuckt hat, was die auf einmal, dass sie eine Stylistin beschäftigt hat. Da haben die sich halt darüber aufgeregt, dass es gar nicht ginge und so weiter.
Die CDU ist auch irgendwie so, das ist ein Paralleluniversum. Keine Ahnung.
Könige der Doppelmoral.
Komplett. Also, diese Partei kann ich ja, ne? Also, keine Worte.
Ja. So, ich wollte noch über eine Sache mit euch sprechen, die diese Woche passiert ist. Oder beziehungsweise letzte Woche. Es kommt jetzt ja am Montag raus. Den DHL-Fahrer in Herne. Wir haben uns extra aus unserem Gruppenchat rausgelassen und uns für heute aufgehoben. Ich dachte einmal zur Einordnung, um alle abzuholen. Also aktuell geht auf Social Media ein Video viral von einem 21-jährigen DHL-Boten in Herne, der am 6. August von einem Paar erst rassistisch beleidigt und dann provoziert wurde und dann zuerst die Frau und dann auch den Mann schlägt. Den Mann prügelt er sogar über einer Hecke, habe ich gesehen. Der 21-Jährige aus Castrop-Rauxel ist wohl Polizei bekannt, unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung, schreibt die Bild. DHL hat den Fahrer entlassen und ihnen waren die Vorstrafen auch nicht bekannt. Auf Social Media gehen die Meinungen stark auseinander. Wie seht ihr das?
Also ich habe eine ganz klare Meinung. Deswegen fange ich direkt mal an. Ich habe mir das auch alles angeguckt und so. Und die Frau hat ja auch zu ihm... hat ja auch gesagt, jetzt so ihre Jacke ausgezogen und hat gesagt, ja, komm, komm und so, ne, das überlebst du nicht und bla, bla. Und ich habe ja Videos gesehen, wo Leute auch gesagt haben, ja, das rechtfertigt trotzdem nicht, dass so eine Frau schlägt. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mit einer männlichen Begleitung unterwegs wäre und da sind jetzt 2, 3 Frauen, die auf mich zukommen, mich rassistisch beleidigen, mich provozieren, oder auch so, sagen so, ja, wir boxen nicht kaputt und so, überlebst nicht und so. Und dann mich bedrohen so. Und dann wirklich auf mich zukommen. Ich würde von meiner männlichen Begleitung erwarten, dass sie den Kick gibt. Ich würde ihnen einen Kick geben. Ich sag's ehrlich, weil ich finde auch so, okay, Mann hat immer mehr, muss nicht immer sein, kommt drauf an. Aber ich wäre jetzt auch nicht so, okay, Mann soll einmal eine Frau schlagen und sowas, ne? Weil Gewalt gegen Frauen machen wir nicht, wollen wir nicht. Und es gibt da draußen, und das finde ich, so richtig gräulich, ich hatte ja auch schon ein paar so rechtsextreme Frauen auf meiner Seite oder auch, wo ich den Shitstorm hatte oder auch so einfach so aus der Nazi-Bubble und so weiter. Und ich denke mir so, wenn ich solchen Leuten begegnen würde als Mann abends und so wie diese Frau, und dann aber werde ich so als Mann als der Böse gesehen, weil das passiert ja jetzt mit diesen DHL-Boten. Und da denke ich mir so, nur weil die eine Frau ist, heißt das ja nicht, dass sie das Recht hat, dass sie machen kann, sagen kann, was die möchte, bis zum geht nicht mehr. So. Und dann sagt man, ja, aber das ist eine Frau und egal, wie die den beleidigt und selbst wenn die Messer hätte oder sonst was, geht nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde so, und ich finde, es kommt noch on top, weil ich kann mir vorstellen, erst recht als migrantische Person, weil ich persönlich, ich sage ehrlich, ich bin auf einem Level, keine Ahnung, was passiert, die nächste Person, die mich rassistisch beleidigt. Ich bin einfach so komplett, obwohl ich nicht so dieses Gewalt, obwohl kommt immer so drauf an, sage ich ehrlich auch, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, so Gewalt gar keine Lösung, weil dann würde ich voll lügen, das ist nicht immer so. Aber im Grunde genommen schon, und ich bin an einem Punkt, und darüber habe ich auch mit einem schwarzen Kumpel von mir gesprochen, da waren wir in meiner schwarzen Veranstaltung und da ging es halt genau darum, diese mentale Gesundheit bezüglich Rassismus und so weiter und so fort und wie ihr reagiert, wenn ihr rassistisch angegangen werdet. Und er hat dann noch gesagt, ja so, ich sag dir, wie es ist, Gina, ich bin an einem Punkt, ich bringe jemanden um. Das ist so, ist mir auch egal, wer das ist. Das ist einfach so, und ich glaube, Menschen können sich das auch nicht vorstellen, wenn das nicht eine Lebensrealität ist. Und immer dieses, als migrantische Person aber trotzdem zu denken, weil das ist das, was ich auch immer, wie ich auch immer drauf war, ich muss so the bigger person sein und ich muss so ruhig sein, weil sonst denken alle, ich bin so das Problem und so, wenn die Polizei kommt, dann wird alles so gedreht. Ich hatte es mal mit meiner Mutter auf dem Parkplatz und ich hätte einfach eine ältere weiße Frau geboxt und ihre Tochter. Meine Mutter musste mich festhalten, die konnte mich fast nicht mehr festhalten. Die ganzen Leute haben geguckt. Und meine Mutter hat mir ins Ohr gesagt, die so, Gina, du weißt, wenn du die schlägst, das wird komplett nur gegen dich verwendet. Und das und deswegen war ich so, also ich habe den DHL-Mitarbeiter, ich will das nicht rechtfertigen und so, ist immer so eine Sache, am Ende des Tages trotzdem mit Gewalt, aber ich habe den in diesem Moment habe ich den voll verstanden, sage ich ehrlich.
Ja. Ich habe mir das auch gedacht, muss ich sagen, weil ich als weiße blonde Person erlebe ich überhaupt keinen Rassismus, aber man sieht das ja wirklich, das nimmt total zu, Alltagsrassismus überall, also man sieht es auch auf Social Media in den Kommentaren. Man sieht es auch so, wie die Leute wählen gerade. Deutschland wird einfach immer, ich will gar nicht sagen immer rassistischer, weil ich glaube, viel war schon da an Rassismus. Aber ich glaube, die Leute leben das viel mehr aus und schämen sich nicht mehr für ihren Rassismus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade so als DHL-Bote, dann auch noch in einer kleinen Stadt, wirklich tagtäglich Rassismus ausgesetzt ist. Der hat ja mit so vielen Leuten Kontakt. Auch, dass er da es ging ja wohl auch um die Parksituation ursprünglich. Ich kann mir auch vorstellen, das waren bestimmt nicht die ersten Leute an dem Tag, die ihn angegangen haben, weil er jetzt nicht richtig geparkt hat. Also es gibt ja keine Parkplätze für DHL-Boten, die müssen ja immer irgendwo stehen. Dass ich schon glaube, das ist sowas, da steigt und steigt die Wut. Und wenn einem dann noch jemand gegenübersteht, also ich bin natürlich auch absolut gegen Gewalt gegen Frauen und generell gegen jede Form von Gewalt. Und ich fand es auch, also es ist natürlich auch ein großes Ausmaß an Gewalt. Trotzdem verstehe ich auch, dass man kann halt nicht alles sagen. Die Leute können nicht erwarten. Man kann rassistisch sein, man kann provozieren und die Frau hört ja gar nicht auf. Auch der Mann kommt ja wieder zurück. Also die Situation hätte sich ja deeskalieren lassen. Und einen Teil des Videos kennen wir ja auch, weil der DHL-Fahrer selber auf ihr Film, ne, zu seinem eigenen Schutz.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass er in die Situation reingegangen ist und angefangen hat zu filmen mit der Intention, dass es so eskaliert. Ich glaube, dann hätte er nicht die Kamera aufgemacht, sondern ich glaube, er hatte schon den Wunsch, sich zu schützen und gut aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und es hat ja angefangen halt eben mit der rassistischen Beleidigung. Und danach hat er es angefangen zu filmen.
Hatte der Typ nicht sogar eine 13 als T-Shirt oder so?
Nein. Ja, die hatten beide eine.
Ja.
Also ich fand es auch in dem Fall, es geht ja nicht um, wenn wir sagen, wir sind gegen Gewalt gegen Frauen, dann sind wir ja gegen geschlechtsspezifische und geschlechtsbezogene Gewalt. Das war das ja nicht. Es war ja nicht, sie ist ja nicht zu seinem Opfer geworden, weil sie eine Frau ist.
Weil sie eine Frau ist.
Sondern
ja.
Die Situation ist dadurch entstanden, dass sie und ihr Partner, wer auch immer da was zuerst gesagt hat, ihn beleidigt haben und sie noch eingefordert hat, komm, dann schlag mich doch. Also das war ja nicht, dass er irgendwie, ne? Also das kann trotzdem eine geschlechtsspezifische Dimension haben. Aber die habe ich in dem Fall einfach nicht gesehen. Aber ich finde es auch, es ist wieder so deutsch, ne, dass es ums Parken geht. Ich habe ja auch diese Situation gehabt, wo ich dazwischen gegangen bin, weil einen anderen Mann rassistisch beleidigt hat. Es war auch eine Parksituation, weil ihm nicht gepasst hat, wie er geparkt hat. Das ist einfach deutsch. Das ist wirklich so deutsch.
Komplett. So, wie kann man sich, also keine Ahnung, ich check sowieso nicht, kümmert, wie wär's, wenn ich die Leute mal mehr um ihren eigenen Kram kümmern, ob da jetzt ein DHL-Bote kurz am Parken ist, weil der Pakete einfach wegbringt. Was ist das bitte? Wie kann man sich so sehr darüber aufregen? Ich check das nicht.
Hat ja auch gesagt, das sind eure Pakete.
Ja.
Also egal, ob es jetzt konkret von denen ist oder halt von der Nachbarschaft, aber er bringt es ja zu denen. Also es ist ja wirklich eine Serviceleistung.
Ja.
Aber da dachte ich auch nochmal, Social Media hat schon echt eine krasse Macht auch und Wirkweise, weil dadurch hat man ja da schon mal alle Perspektiven gesehen, weil ich habe mir jetzt in Vorbereitung auch auf heute auch Zeitungsartikel oder Online-Zeitungsartikel dazu durchgelesen und die sind alle sehr, sehr einseitig. Also
ja, komplett.
Da ist einfach, also ich ganz, ganz selten wird überhaupt erwähnt, dass es mit einer rassistischen Beleidigung angefangen hat. Meistens steht einfach nur eine Brutalität im Vordergrund und der DHL-Fahrer prügelt auf Ehepaar ein. Und was ich eben ja auch ein bisschen so Anführungsstrichen vorgelesen habe, dass dann halt auch gesagt wurde, naja, ist Polizei bekannt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung, schreibt die Bild, weil das wurde dann überall auch so aufgegriffen, auch in anderen Artikeln. Aber da dachte ich dann auch wieder, keine Ahnung, was dahinter steckt. Na, also das, ich glaube schon, DHL prüft sowas, bevor die jemanden einstellen. Keine Ahnung, wissen wir auch nicht. Aber es ist auch wieder die Frage, ist das jetzt für diesen Fall relevant? Weil das hat ja mit dieser Situation gar nichts zu tun. Und wenn das dann aber so im nächsten Satz steht, einfach nur, weil die Bild da schreibt und alle anderen Zeitungen es dann so mit aufgreifen.
Das extra dann wieder so, oh ja, okay, war ja klar, einer von denen und die haben, das passt ja wieder an dieses rassistische Bild, was man sowieso hat von migrantischen Menschen. So, cool. Aber nicht, dass da irgendwelche Leute dich bis zum geht nicht mehr anmachen, dich beleidigen, dich rassistisch beleidigen. Nein, es ist wieder der aggressive migrantische Mann, der einfach auf eine Frau losgeht. So, das ist so wild.
Ja, vor allem, warum wissen wir nichts über das Ehepaar? Mich würde mal interessieren, danke, ob die auch vorbestraft sind oder ob die ja in irgendwelchen verfassungsschutzüberprüften Organisationen sind. Das hat ja niemand recherchiert. Das fände ich mal spannend. Also allein auch schon, dass sie dieses T-Shirt mit der 13 drauf hat, das sehen wir ja in allen Videos. Warum steht dazu in keinem Artikel was? Also es ist wirklich nicht wieder gleichwertig aufgestellt.
Carlina,
es geht ja Aggression von denen aus.
Es passt doch. Das geht doch. Wir können doch jetzt nicht ernsthaft jetzt sagen, wir untersuchen jetzt das Ehepaar und dann kommt raus, dass sie auch vorbestraft sind. Das funktioniert nicht. Wir brauchen ein Feindbild.
Ich frage mich halt auch immer, warum die Polizei diese Daten immer so leicht rausgibt. Also das sind ja auch, ne? Ja. Also die waren ja sehr bereitwillig, scheinbar direkt zu erzählen, dass der Mann vorbestraft ist. Ich mir auch denke, der Mann ist zu nichts verurteilt. Also erstmal, ne, Verdachtsberichterstattung und so, hält sich die Bild ja auch selten an, so presseethische Vorschriften. Aber ich frage mich dann auch mal, was bei der Polizei los ist. Ne? Also die sind ja auch manchmal, bestimmte Infos geben die ja gerne raus, auch über Nationalitäten und Aufenthaltsstatus und so weiter, die sich dann, also ich weiß noch, als es zum Beispiel um den Aschaffenburg ging, dort diesen Anschlag und wo ein Mann dazwischen gegangen ist. Da wussten auf einmal auch alle über den Aufenthaltsstatus und so weiter, ob ich mir denke. Also ist ein bisschen, was ist die Rolle der Polizei in der ganzen Sache? Weil die sind ja die diese Infos haben, oder weiß ich nicht, im Justizministerium oder so.
Ja. Who knows? Wir wollen ja nichts unterstellen, wa?
Ich bin trotzdem überzeugt, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn eine migrantisch gelesene Person ein mutmaßlich rechtes Paar angepöbelt hätte, provoziert hätte und das rechte Paar hätte losgeschlagen, hätten wir trotzdem nur die Infos dann über die migrantisch gelesene Person, die provoziert hat. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass halt von ihm die Gewalt ausging.
Nope.
Und verbale Gewalt ist ja auch Gewalt, muss man ja auch sagen. Also die haben ihn ja auch beleidigt. Also es hat nicht damit gestartet. Aber darum, ich finde schon, Social Media ist ja echt krass, weil wir da schon Sachen jetzt auch nochmal anders sehen, die wir vorher nicht gesehen hätten. Also wahrscheinlich wäre der Fall dann auch gar nicht so groß geworden. Dann hätte es wahrscheinlich auch gar keine Zeitungsartikel dazu gegeben. Aber ich finde schon, dass es gerade sehr viel, also ja leider natürlich auch super viel rechte Narrative verbreitet, aber schon auch viel uns Perspektiven zeigt, die wir vorher nicht hatten. Also wie zum Beispiel auch die Polizeigewalt bei den Pro-Palästina-Demos in Berlin. Also das ist was ich vorher, glaube ich, sonst gar nicht mehr bekommen hätte und wo es auch wirklich keine Informationen in Zeitungsartikeln zu gibt.
Mhm. Ich glaube, es ist auch für viele Menschen, die also von Rassismus betroffen sind, dass sie filmen können, eine Art von Schutz. Ne? Also ich meine, er hat ja, wenn er dieses Handy direkt gezückt, und es gibt ja ganz viele Fälle, die wir mitbekommen haben, sowohl von so einer individuellen, also von einer direkten rassistischen Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, bis hin eben zu Staatsgewalt, zu Polizeigewalt, gegen rassistische Polizeigewalt, und über die man nur erfährt durch diese Aufnahmen, die Menschen privat angefertigt haben. Und dass das ein Mittel ist, damit Menschen sich irgendwie schützen können, weil es der Staat nicht tut, sondern weil der Staat teilweise eben der Täter ist, der die rassistische Gewalt zufügt, ist auch einfach wahnsinnig traurig, dass das ja, so ein Handy zu so einem Selbstschutzinstrument wird.
Das ist auch in meinem Kopf. Ich bin so voll so, falls ich schon mal rassistische Beleidigung oder so erleben sollte, dass ich immer so denke, ich habe mein Handy die ganze Zeit in der Hand und dann filme ich das. So als Sicherheit für mich. Das ist voll schade, überhaupt über sowas nachdenken zu müssen.
Und da können wir auch die Brücke schlagen zu Janni, weil das ja auch für sie, also auch in dem Punkt für sie ein Schutz war. Also es war sowohl das Handy, mit der in ihre Privatsphäre angegriffen wurde, aber gleichzeitig die Aufnahme, dass das Ganze geteilt wurde, auf Social Media viral gegangen ist und dadurch ja eben diese Petition gestartet wurde und dieser Stein ins Rollen kam, dass jetzt sogar Gesetzesinitiativen beschlossen werden sollen. Ja,
Social Media ist schon eine sehr schöne Sache. Also es hat positive, es hat negative Seiten, aber es ist trotzdem ein sehr gutes. Ich ich weiß nicht, wie ich sagen soll, es ebnet so das Feld, also dass man
Aktiv.
Viel mehr Möglichkeit, ja genau, es ist ein Korrektiv, weil man ja auch, also auch, dass jeder so eine Plattform kriegt, ne, wenn man, also zum Beispiel bei Gina, weil du lustig bist, du kannst einfach deine Kamera rausholen und los geht's. Also da wären ja früher schon so viele Hürden gewesen, bevor man dann in so ein Fernsehprogramm kommt. Und da kommen dann halt nur Leute rein, die dann aussehen halt wie Joko und Klaas.
Ja.
Obwohl es trotzdem natürlich auch auf Social Media, ne, diese Dynamiken gibt. Also, dass normschöne Menschen befördert werden, dass man aufgrund von Klassenunterschieden, man braucht ein gutes Handy, man braucht gutes Equipment, das natürlich auch trotzdem wieder dazu beiträgt. Und dann am Ende, selbst wenn Menschen eine Reichweite haben, wer dann gepusht wird oder wer den Sprung in andere, etabliertere Medien schafft, ist dann trotzdem wieder genau die gleichen rassistischen, normschönen Ideale, die da angelegt werden.
Ja, 100%. Also Social Media hat Gutes, es hat Schlechtes. Wir haben uns durch Social Media.
Ja.
Vielen, vielen Dank auch, dass ihr heute dabei wart. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich finde jetzt auch gerade dieser letzte Fall, weil das wäre wirklich so eine Unterhaltung, die wir sonst im Gruppenchat geführt hätten.
Ja.
Das hat jetzt perfekt gepasst. Darum alle unbedingt Gina und Helena folgen. Ich habe alles verlinkt. Unbedingt auch beide Petitionen unterschreiben, die ich verlinkt habe. Und dem Podcast folgen, 5 Sterne geben, diese Glocke aktivieren und all euren FreundInnen davon erzählen.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.